hat meistens sozusagen so ein bisschen so dieses Bild, ja, die KI wird immer menschlicher. Eine Antwort wäre darauf, das liegt nicht daran sozusagen, dass die KI mehr wird wie ein Mensch, sondern dass Menschen sich selber immer mehr wie Technik verstehen.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um ein ganz aktuelles Thema, nämlich um Nachhaltigkeit und KI. Einmal geht es darum, wie man die Entwicklung von künstlicher Intelligenz nachhaltiger gestalten kann. Das ist nämlich alles, wie wir noch hören werden, sehr energieintensiv und ressourcenintensiv, was für Nachhaltigkeit natürlich gar nicht unbedingt gut ist. Und auf der anderen Seite soll es in der Folge auch darum gehen, wie wir KI nutzen können, um Nachhaltigkeit voranzubringen. Weil das natürlich ein großes und komplexes Thema ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Sebastian Rosengrün. Ja, hi Sebastian, schön, dass du heute da bist. Du bist KI-Experte und promovierter Philosoph. Vielleicht fangen wir mal damit an, wie kommt man von der Philosophie zur KI?
Hi Nikolas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie kommt man von der Philosophie zur KI? Ich glaube, das ging bei mir immer so miteinander einher. Also ich war schon immer sehr computeraffin, sehr computerbegeistert und habe immer das als mein Hobby gesehen und Philosophie sozusagen so als meine Profession oder als mein Studium.
Okay.
Habe mich in der Philosophie aber sehr mit Logik, mathematischer Logik beschäftigt und war damit auch immer sehr eng an den Informatik-Departments angebunden und habe häufiger Projekte mit denen gemeinsam gemacht. Also von daher war der Schritt, dass ich mich irgendwann ausführlicher mit KI beschäftige, für mich nicht so überraschend.
Wann hast du so in etwa damit angefangen? Ich meine, jetzt ist KI gerade so in aller Munde. Viele Leute fangen jetzt erst an, sich damit zu beschäftigen. Du bist schon ein bisschen länger dabei.
Also richtig angefangen, systematisch über KI nachzudenken, habe ich vielleicht so vor 7, 8 Jahren. Mit KI beschäftige ich mich schon länger, also eigentlich schon seit dem Studium war das ein großes Thema. Ist halt erstmal die Frage, was überhaupt KI ist. Angefangen, systematisch über KI nachzudenken, habe ich, nachdem ich nach Berlin gezogen bin und dort an einer Technikhochschule gearbeitet habe. Dort habe ich ein Bildungsprogramm aufgebaut für Tech-Studies, also für Softwareentwickler und Designer und Product-Entwickler.
Oh, okay.
Und dort eben ganz viel auch wirklich mit den Studis zusammen gecodet und an KI-Projekten gearbeitet, KI-Projekte initiiert und dann gemeinsam mit den Studis darüber über gesellschaftliche Konsequenzen von KI diskutiert. Der Startschuss forschungsmäßig war vor 5 Jahren, da hatte ich mein Einführungsbuch in künstliche Intelligenz geschrieben.
Ja, genau.
Unter anderem aus dem Grund, weil es zu dem Zeitpunkt, das stimmt auch nicht ganz, es gab schon welche, aber es gab kein systematisches Nachdenkbuch über KI, so wie ich mir das gewünscht hätte. Wie du gerade schon gesagt hast, das war damals nicht so das große Thema. Also kommen bestimmt gleich noch drauf, das hat ja immer so Schwankungen und Wellen in den letzten Jahrzehnten gehabt, aber vor 5 Jahren war KI nicht so ein großes Thema, da haben alle über Blockchain und Quantencomputer geredet.
Ja, genau.
genau, und jetzt seit 2, 3 Jahren sind wir wieder auf der ganz, ganz großen Hypewelle.
Ja, so gibt es die verschiedenen Hypes und genau dafür bist du eben auch heute hier oder habe ich dich eben heute eingeladen, um mal so ein bisschen eine fundiertere Sicht auf KI und auch auf den Hype darum irgendwie zu bekommen. Und ja, schon mal total interessant zu hören, dass du ganz viel auch mit Leuten aus der Praxis gearbeitet hast, also mit Informatikern und so weiter, ne, dass das Ganze nicht aus dem Elfenbeinturm kommt, wie man immer so schön sagt, ne, sondern dass da eine enge Verzahnung bei dir gibt zwischen Theorie und Praxis. Das ist toll, also das kann ich aus meiner eigenen akademischen Laufbahn auch so ein bisschen nachvollziehen, wie gut das ist und wie inspirierend das sein kann. Und ja, du hast gerade schon über deine Einführung gesprochen, ich habe mir die auch mal mitgenommen oder so bin ich überhaupt auch auf dich gekommen, künstliche Intelligenz zur Einführung bei Junius. Und da gibt es einen ganz schönen Satz, dieses Buch führt nicht in künstliche Intelligenz ein, sondern in das Nachdenken über künstliche Intelligenz. Und das ist, glaube ich, auch daran ganz stark. Kannst du kurz sagen, warum braucht es gerade philosophisches Nachdenken über künstliche Intelligenz? Man könnte ja auch sagen, wir überlassen das den Ingenieuren oder meinetwegen überlassen das auch den Künstlern. Warum braucht es Philosophie dafür?
Es braucht überhaupt erstmal ein Nachdenken über künstliche Intelligenz. Ob das jetzt unbedingt ein philosophisches Nachdenken sein muss, das sei mal dahingestellt. Wir können jetzt auch die große Frage aufmachen, was überhaupt philosophisches Nachdenken ist und was
für, ja, genau,
Nachdenken von anderer Art von Nachdenken unterscheidet. Ich glaube, es braucht ein systematisch-analytisches Nachdenken, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Die Philosophie stellt dafür ein paar ganz nette Tools bereit. Gerade, also ich verwurzel mich eher in der analytischen Philosophie sozusagen, sehr stark begriffsanalytisch geprägt ist. Also man fragt erstmal, was meinen wir überhaupt mit einem bestimmten Begriff und was steckt hinter einem Begriff? Und ich glaube, dass das generell eine gute Herangehensweise an Phänomene ist, dass man sich erstmal fragt, was kommt auf uns zu? Was steckt da überhaupt dahinter? Was ist das überhaupt? Und künstliche Intelligenz ist eben so ein Phänomen, das große gesellschaftliche Auswirkungen hat. Darüber werden wir jetzt wahrscheinlich bestimmt auch sehr, sehr ausführlich sprechen. Und da
ja, genau.
Blickwinkel, was das genau bedeutet. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema oder es ist eine Technik, die da ist, die gekommen ist, um zu bleiben gewissermaßen und von der mittlerweile fast alle gehört haben. Also man findet kaum jemanden, der noch nicht von KI gehört hat. Und
ja, spätestens seit dem Launch von ChatGPT genau. Ist es irgendwie in aller Munde. Ja, und wie du gerade schon sagtest, also Philosophie als Begriffsklärung, ne? Man spricht immer schon über alle Sachen und Philosophie als den Schritt nochmal zurückzugehen und zu sagen, was steckt eigentlich hinter den Begriffen? Vielleicht starten wir damit mal so ein bisschen. Also ist künstliche Intelligenz überhaupt der richtige Begriff für das, was wir da gerade erleben? Oder was, ja, wie muss man das vielleicht nochmal anders auffächern in ganz verschiedene Begriffe? Kannst du uns da mal so eine kleine Übersicht geben?
Ich finde den Begriff ein bisschen unglücklich gewählt, weil er genau diese ganzen Assoziationen weckt und diese ganze, ich spreche mal gerne von einer Magie, die dadurch ausgelöst wird, die Debatte so ein bisschen ad absurdum führt und die viele Leute in der Debatte verwirrt. Gerade auch in der öffentlichen Debatte oder dem, was man in Medien über KI lesen wird, hat man dann häufig sehr seltsame Vorstellungen dessen, was KI eigentlich ist. Der dann irgendwie genau mit irgendwie menschenartigen Robotern zu tun hat und so weiter und so fort oder mit Bewusstsein und was man jetzt gerade auch wieder bei einem bestimmten Teilbereich der KI, nämlich der generativen KI, also ChatGPT und so weiter, auch merkt, die versteht Sprache, die entwickelt ihre eigene Sprache, die versteht Sprache viel, viel besser, was vollkommen an dem vorbeigeht, wie diese Technik eigentlich im Hintergrund genau funktioniert. Genau, also wenn du mir diesen philosophischen Exkurs erlaubst, kommt es sehr in diese Natur-Kultur-Unterscheidung. Also das ging
sehr natürlich. Das ist auch interessant.
Und das ist eine sehr, sehr seltsame Unterscheidung, sozusagen, die so als Gegenbegriffe zu wählen. Und was ist also unnatürlich daran, Technik zu schaffen? Genau.
So. Ja, was wären denn technische Verfahren, die man unterscheiden müsste? Also wäre Machine Learning, ist ja noch so ein Begriff, der vielleicht den meisten geläufig ist. Ja. Ist das besser oder ist das treffender? Können wir mal so ein bisschen unterscheiden.
Ich schlage ja in dem Buch vor, und ich glaube, das ist auch eine gängige pragmatische Einstellung zur KI, KI eher als so ein Sammelbegriff von bestimmten Programmiertechniken zu sehen. Es ist ein bisschen umstritten, was ich dann genau dazu zählen möchte. Du hast gerade das Machine Learning angesprochen. Das ist sozusagen, das ist so der Klassiker. Vor 2-3 Jahren noch war eigentlich für zumindest alle Techniker KI gleichbedeutend mit Machine Learning und es haben eigentlich fast alle nur von Machine Learning gesprochen, bis ChatGPT kam. Dadurch hat sich so ein bisschen so eine Begriffsverschiebung eingesetzt. Also der Begriff hat sich ein bisschen gewandelt. Man könnte aber auch klassische Verfahren der maschinellen Sprachverarbeitung, das sogenannte Natural Language Processing, zu KI zählen. Das ist auch schon sehr, sehr lange ein großes Thema. Sprachmodelle bauen, die damals, als man damit angefangen hat, natürlich nicht so gut waren wie die heutigen Sprachmodelle. Aber die Idee, menschliche Sprache mit Hilfe von Computern zu analysieren und zu automatisieren, war auch schon ein sehr, sehr lange gehegter Traum der Wissenschaft. Muss man sich natürlich auch vorstellen, dass damals Computer mit einem Terminal bedient wurden. Und das heißt, man hatte ja nur gewissermaßen Sprache, auch geschriebene Sprache, um mit dem Computer umzugehen. Von daher liegt es irgendwie nahe, diese Sprache irgendwie zu übersetzen in Maschinen.
Aber so Machine Learning und Sprachverarbeitung hatte mit ChatGPT ja nun schon einen Höhepunkt. Kannst du ein bisschen erklären, wie kommt es zu diesem Höhepunkt und zu diesem Durchbruch technisch und vielleicht auch kulturell? Was hat sich da verändert?
Oder als OpenAI ChatGPT quasi angekündigt hat oder veröffentlicht hat, wirkt es erstmal so, da ist was fundamental Neues entstanden. Und plötzlich hat sich auch die komplette Debatte zu künstlicher Intelligenz verändert. Was hat ChatGPT oder was hat OpenAI mit ChatGPT gemacht? Sie haben ein großes Sprachmodell veröffentlicht, beziehungsweise eine Anwendung. Ja, also ChatGPT ist gewissermaßen das Tool, das man verwendet, basierend auf den großen Sprachmodellen, die dahinter stecken. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Modelle, die frei verfügbar sind und für verschiedene Zwecke. Eher sozusagen so eine breite Veröffentlichung. Diese Modelle gibt es aber schon länger und diese Technik, mit der diese Modelle trainiert wurden, gibt es auch schon länger. Wie gesagt, das war die Version 3. Das heißt, es gab ja auch schon Modelle vor Version 3. Die spielten in der Öffentlichkeit noch nicht so eine große Rolle, weil die einfach nicht so gut waren. Waren die nicht so gut? Also man muss sich das so vorstellen, diese Modelle werden mit ganz vielen sogenannten Tokens trainiert, also quasi
Okay.
kurz runtergebrochen Textbausteinen oder Wörtern oder einfach Textsätzen, Korpora. Frühere Modelle hatten einfach nicht diese Möglichkeit, auf diesen unendlichen Datenbestand zuzugreifen. Das heißt, in diesen neueren Modellen, sozusagen, die dann ab 2022 veröffentlicht wurden, steckte gewissermaßen das komplette frei verfügbare Internet drin, der komplette Buchbestandteil, der digital vorlag, die komplette Wikipedia und so weiter und so fort. Das war bis vor einigen Jahren schwer möglich, sowohl diese ganzen Daten systematisch zu sammeln, als auch Modelle zu trainieren, die diese Daten erfassen können. Und dieses Training von den Modellen ist eine sehr, sehr langwierige Geschichte, für das man ja, sehr viel Zeit braucht oder brauchte, also, und vor allem halt sehr viel Rechenleistung. Und gleichzeitig, warum das auch noch so ein neues Phänomen ist, man braucht diese Vernetzungskapazitäten. Also springe ich vielleicht mal so 10, 20 Jahre zurück. Also man braucht erstmal ein Internet, das frei verfügbar ist und auch diese Datenmengen übertragen kann. Also
Ja.
diese technische Infrastruktur, die war zum Beispiel so in den 90ern, Mitte der 90er, war die eben noch nicht vorhanden. Und man braucht halt auch Speicherkapazität. Insbesondere dann, wenn man nicht nur von Textdaten sprechen möchte, sondern wenn man auch Bilder und so weiter berücksichtigen möchte, braucht man einfach.
Also wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, Daten sind eigentlich ein wichtiger Rohstoff, sage ich mal, ne? So werden sie auch manchmal behandelt, quasi problematischerweise, ne? Als etwas, was frei verfügbar ist und was man jenseits von allen Datenschutzrechtlinien da verwenden kann, ne? Da herrscht ja hier und da auch noch ein bisschen wilder Westen, darüber werden wir sicherlich auch sprechen. Also einmal Daten als Rohstoff und dann, wie du schon sagtest, die gesteigerten Rechenkapazitäten.
Also jeder, der ein iPhone hat oder irgendein modernes Smartphone, hat wahrscheinlich die tausendfache Rechenkapazität wie die Computer damals, die die Mondlandung sozusagen bewerkstelligt haben. Und genau, und das braucht keinen ganzen Raum.
Wunderbar, wir haben schon so ein bisschen das begriffliche Feld geebnet und wenn man noch näher reinschauen will, wie halt neuronale Netze und so weiter genau funktionieren, das ist ja sehr komplex, das können wir hier in der Kürze der Zeit nicht klären, aber in deinem Buch kann man es nachlesen. Da gibt es ein schönes kleines Kapitel dazu, wenn man das mal wirklich verstehen will, auch wenn man jetzt nicht Informatiker oder besonders technikaffin ist, ist es eigentlich sehr gut und gegenständlich. Unser Podcast, da geht es ja um Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Auch deshalb bin ich ganz froh, dich als Gast zu haben, weil bei KI bist du Experte und wenn es auch um die ethischen und auch die ökologischen Fragen geht, damit hast du dich auch beschäftigt. Und ja, wir haben uns vorab so ein bisschen dazu entschieden, unser Gespräch nach so den drei Bereichen der Nachhaltigkeit und nach den drei Facetten des Nachhaltigkeitsbegriffs aufzubauen, nämlich einmal nach dem ökologischen I. ESG, ne? S für Social, also nach dem sozialen und gesellschaftlichen und dann G für Governance und was man als meinetwegen verantwortungsvolle Unternehmensführung übersetzen kann. Und an diesen drei Kapiteln oder Punkten wollen wir uns ein bisschen orientieren. Nachdem wir so einen allgemeinen Aufschluss gemacht haben, du hast schon gesagt, Daten sind ein wichtiger Rohstoff. Diese Daten müssen ja verarbeitet, übertragen werden und so weiter. Und wenn wir jetzt mit dem ökologischen Bereich einsteigen, KI hat ja einen ganz schlechten, ganz großen CO2-Fußabdruck, eine ganz schlechte Energiebilanz. Denn ja, bei diesen Datencentern, die brauchen natürlich Strom, die brauchen natürlich auch eine Kühlung und so weiter. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Kann ich sehr viel sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber im Grunde
Ja.
erstmal genau kann ich dir zustimmen. Was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass künstliche Intelligenz einen sehr großen Energiebedarf hat. In zweierlei Hinsicht. Also kommt natürlich wieder darauf an, was wir meinen, wenn wir von KI sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal die generative KI, also sowas wie ChatGPT zum Beispiel, weil das den meisten Leuten ein Begriff ist. Da habe ich zwei Facetten, wo viel Energie gebraucht wird. Also, der mit Abstand größte Teil der Energie wird für das Training der Modelle benötigt.
Okay.
Also, bis überhaupt diese Modelle entstehen, brauche ich extremst viel Rechenkapazität und brauche eigene Rechenzentren dafür. Und also es ist nicht so, das kann ich nicht mal schnell auf meinem kleinen Computer nebenbei machen, sondern ich brauche ein komplettes Server-Rechenzentrum. Um mit sehr, sehr energiedurstigen Chips, also Computerchips, die das dann sozusagen, diese Art von Berechnungen, die man zum Training von künstlicher Intelligenz benötigt. Ich sag ein Stichwort Nvidia und warum die Nvidia-Aktie so hochgeschossen ist, weil man also Nvidia war ursprünglich ein Grafikkartenhersteller, aber irgendwann hat man erkannt, dass Grafikkarten genau gut sind für diese spezifischen Berechnungen, die man auch zum Training von künstlicher Intelligenz benötigt, anzuwenden. Und
Computerspiele brauchen Power, ne? Und da sind immer solche teuren Grafikkarten gefragt. Kennt man vielleicht auch aus seiner jugendlichen Gamerzeit und so, genau, ja. Nvidia.
genau, als man diese Nvidia-Grafikkarte sozusagen unbedingt haben wollte und in seinen Rechner einbauen konnte, genau, weil er sein mühsam sein Taschengeld abgespart hat.
Ja, eben.
Und die sind halt erstmal große Energie- oder Stromfresser. Und also gleichzeitig sozusagen so für das Training dieser Modelle wird extremst viel Energie aufgewandt. Gleichzeitig natürlich auch mit jeder Abfrage, die ich durchs Internet schicke, verbrauche ich Energie. Das sollte man sich bewusst sein. Also im Grunde genommen auch mit jedem Podcast, den man hört, was jetzt nicht heißt, dass Leute abschalten sollen, aber auch das Streaming von Podcasts. Ich wollte mal irgendwann einen Artikel schreiben, warum man lieber klassisches Radio hören sollte, als den Radio-Stream online zu hören, weil das extremst ein großer Energieunterschied ist. Also jede Abfrage, die ich ins Internet schicke, braucht Strom. Auch wenn ich genau eine Google-Suche oder eine Suchmaschine verwende, braucht das Strom. Und wenn ich eine Anfrage über ChatGPT schicke, braucht das halt deutlich mehr Strom als eine Google-Abfrage.
Okay.
Ich habe versucht vor unserem Gespräch Zahlen zu recherchieren, dafür, wie viel mehr das ist, aber das ist alles so ein bisschen umstritten. Es gibt auch nicht so genaue Zahlen, sondern nur Schätzungen. Also vielleicht sozusagen so, was ich so am realistischsten einschätze, ist sozusagen vielleicht so 30 Mal mehr als eine Google-Anfrage, braucht das an Energie.
Okay, ja, so Zahlen, das ist immer schwierig. Ich habe mich auch mal daran gemacht, mal so eine kleine Recherche aufzusetzen, weil man will natürlich Zahlen und Fakten, aber ja, das ist einfach schwierig zu übersehen, weil man so viele Faktoren mit einberechnen müsste, ne? Also wie du sagst, was die Chips brauchen, man könnte ja weitergehen, auch welche Ressourcen in diesen Chips überhaupt stecken, ne? Das sind natürlich seltene Erden, die irgendwo herkommen müssen. Das sind alles ökologische Aspekte, dann der Energieverbrauch von Datenzentren und so weiter und so weiter. Das ist manchmal schwer in Zahlen zu fassen. Das ist auf jeden Fall klar. Und ja, wie du auch sagst, gut, dass du das anmerkst, packen wir auch nochmal als Disclaimer in die Shownotes. Das Gespräch, was wir hier führen, ist natürlich auch Streaming und damit extrem datenintensiv. Aber ja, wir vermehren Wissen. Das ist doch schon mal ein guter Anlass.
Genau, also
Ja.
kommt ja auch immer darauf an, für welchen Zweck. Es gibt sicher schlechtere Zwecke, als unser Gespräch anzuhören.
Was gibt es denn für Ansätze, das Ganze besser zu machen? Ich meine, wir wollen ja nur nicht sagen, oh, ja, es ist schlecht energieintensiv, wir lassen das alles lieber. Also können wir auch gar nicht rückgängig machen. So, KI is here to stay with us. Das kann man kritisieren. Man kann aber auch so kritisieren, dass man versucht, es besser zu machen. Was sind denn Stellschrauben aus informatischer Sicht, aus technischer Sicht? auch aus kultureller Sicht geht ja um Verhaltensweisen, um KI ein bisschen nachhaltiger zu machen.
Man auch an verschiedenen Stellschrauben drehen. Man könnte natürlich erstmal sozusagen vielleicht so ein bisschen so diese große technische Stellschraube, an der wir als Einzelpersonen wenig stellen können. Aber man kann natürlich schauen, dass man diese Rechenzentren energieeffizienter aufbaut. Also was unter anderem so viel Strom braucht, ist die Kühlung dieser Rechenzentren. Also sozusagen, kennt auch jeder, der mal sozusagen einen Gaming-Rechner hatte, weiß, dass das Ding schnell sehr, sehr heiß wird.
Oh ja.
Ein gutes Kühlungssystem dafür braucht. Man kann auch als Entwickler, es gibt ja leider so ein bisschen die Tendenz, die gibt es bei allen Softwareprogrammen, dass Entwickler sich nicht mehr wirklich so Gedanken machen um Ladezeiten. Und es gab eigentlich schon immer diese Tendenz, dass Programme dann eigentlich immer größer wurden und man...
Ah, okay.
Und Leute sich dann den neuesten Computer kaufen mussten, damit sie das Spiel noch spielen können und so weiter und so fort. Aber natürlich, weil sich Chipgrößen, Speicherkapazitäten und sowas ja sozusagen skaliert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, viele Entwickler machen sich häufig gar nicht mehr Gedanken, wie kann ich meinen Programmiercode so strukturieren, dass ich vielleicht nicht ganz so viele Rechenoperationen brauche. Weil jede Rechenoperation, die der Computer durchführen muss, oder die auf meinem Prozessor stattfinden muss oder die irgendein Server durchführen muss, braucht Strom. Und das kann ich natürlich auch durch effizienteren Programmiercode anstellen, oder dass ich schaue, dass ich vielleicht andere Programmiersprachen verwende oder dass ich die Softwarearchitektur anders strukturiere.
Da okay.
Gibt es auch Bewegungen dazu. Es gibt eine Green Software Movement, die sich genau mit sowas beschäftigt.
Interessant, ja.
Genau, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wird aber natürlich sehr, sehr technisch. Würde ich jetzt sagen, ist jetzt auch nichts, was jeder mal eben so schnell machen kann. Aber dessen sollte man sich zumindest bewusst sein, dass man auch Software anders bauen kann und versuchen kann, die Anzahl der Rechenoperationen ein bisschen effizienter zu machen und vielleicht nicht immer jede Bibliothek reinzuladen in mein Programm, die ich vielleicht gar nicht unbedingt brauche und so weiter und so fort. Genau.
Mhm. Spannend. Ja, bei Nachhaltigkeit kommt es ja oft auf die ganz kleinen Stellschrauben und auch manchmal unsichtbaren Stellschrauben an. Also auch Informatiker, Programmierer können mit schlankem Code dafür sorgen, dass ja, die Energieeffizienz zumindest ein bisschen besser wird, ja.
Und auch gewissermaßen natürlich auch, dass man vielleicht nicht immer das allerneueste Gerät braucht, um Anwendungen noch nutzen zu können, was natürlich auch mal so ein Nachhaltigkeitsaspekt ist.
Aber wie du vorhin sagtest, schon zu den Verhaltensweisen, dass man vielleicht auch nicht jeden Mist, sage ich jetzt mal so flapsig, mit ChatGPT schreiben lässt oder suchen genau. lässt, sondern genau.
Das hat auch gewisse Umweltfolgen. Natürlich jetzt, keine Ahnung, eine Anfrage macht jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie einen großen Unterschied, aber es ist natürlich die Summe dieser Anfragen, die weltweit geschickt werden, hat natürlich dann doch einen enormen Einfluss darauf, wie viel Energie verbraucht wird. Generell kann man natürlich seine komplette Mediennutzung natürlich auch ein bisschen auf dieses Thema Nachhaltigkeit mitbedenken. Brauche ich jetzt immer unbedingt die höchste Auflösung in einem Videocall oder reicht auch ein bisschen eine niedrigere Auflösung für meiste Zwecke und so weiter und so fort?
Ich würde gerne nochmal die Perspektive drehen und ein bisschen drüber sprechen, welche Bereiche, meinetwegen Umweltprobleme, kann man mit KI eigentlich besser bearbeiten, wenn nicht gar lösen? Wo kann uns KI helfen, Nachhaltigkeit voranzubringen, groß gesprochen unsere Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen? Kannst du dazu noch was sagen?
Super, ja, danke, dass die Frage noch kommt, genau, sonst kommt man schnell in so ein Nörgeln rein.
Ja, eben.
Also ich glaube, das ist so die Grundfrage. Generell, wenn man über Technik nachdenkt, ist Technik die Schuld an unseren Umweltproblemen oder ist Technik die Lösung für unsere Umweltprobleme? Mhm. Vermutlich ist die Antwort irgendwo mittendrin oder beides so ein bisschen. Und wir kommen sowieso nicht um diese Technik drumherum. Wir kommen nicht um KI drumherum. Also genau ist es sinnvoll zu überlegen, wie kann ich die Technik sinnvoll einsetzen. KI ist überall dort gut und sinnvoll, wo es darum geht, Daten auszuwerten und Muster in Daten zu erkennen. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo wir viele Daten brauchen und immer mehr Daten brauchen, sind natürlich Klimadaten oder Wetterdaten, die wir natürlich auswerten müssen. Und um einfach Muster zu erkennen und überhaupt zu verstehen, was mit dem Klimawandel überhaupt passiert. Und da also Wettermodelle oder Klimamodelle zu zeichnen mithilfe von künstlicher Intelligenz, ist natürlich ein sehr, sehr großer Aspekt davon. Man sagt, ja, hier haben wir eine Technik, die uns wirklich weiterbringen kann. Das führt dann auch zu weit, zu so praktischen Anwendungen, hin zu sozusagen Unwettervorhersagen oder mithilfe künstliche Intelligenz, Tsunami-Warnungen, weil man irgendwie Muster erkennt, die man mit herkömmlichen Methoden gar nicht so leicht erkennen hätte können. Also KI ist überall dort sinnvoll und richtig und gut, wo man viele Daten hat, aus denen man versuchen möchte, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Insbesondere, ich sag mal, wenn es um harte Fakten geht oder um harte Daten, also im naturwissenschaftlichen Bereich.
Kommen wir mal zum zweiten großen Bereich, nämlich ESGS für Social, nämlich für die gesellschaftliche und vor allen Dingen auch die ethische Dimension. Dazu hast du in deinem Buch ja auch wichtige Kapitel. Kurz gefasst, welche großen ethischen Fragen werden da gerade diskutiert?
Also ich glaube, die Frage, die so am meisten diskutiert wird, ist, wie kann man Algorithmen fairer gestalten und wie kann man Algorithmen so gestalten, dass niemand diskriminiert wird. Das ist ein großes Problem sozusagen. Muss ich auch vielleicht kurz erläutern, sozusagen, wie diese Modelle technisch entstehen. Also man nimmt Datensätze zu einem beliebigen Thema oder einem beliebigen Bereich. Und wenn ich natürlich irgendwie Personendaten versuche auszuwerten und versuche, Muster in Personendaten zu erkennen, kann es sehr leicht passieren, dass diese Muster, die in diesen Personendaten stecken, sozusagen bestimmte Vorurteile oder diskriminierende Elemente, sogenannte Biases, enthalten, die dann in diese Modelle einfließen und dann irgendwie Nachteile für bestimmte Personengruppen bedeuten können. Also das ist ein sehr, sehr großes Thema, das sehr breit diskutiert wird. Ist auch ein Problem, wenn man über ChatGPT spricht, oder diese generativen KI-Modelle, die wurden ja zumeist ja, basierend auf der englischen Sprache, basierend auf der amerikanischen Kultur trainiert.
Genau, ja.
Und übernehmen bestimmte Tendenzen der amerikanischen Kultur, werden aber sozusagen so der ganzen Welt übergestülpt als ultimative Antworten. Das können manchmal feine Nuancen sein, aber sozusagen gibt es auch diverse Studien dazu, die versuchen, diesen Bias oder diesen pro-amerikanischen Bias oder dann auch vielleicht den teils auch diskriminierenden Bias der amerikanischen weißen Oberschicht sozusagen gegenüber anderen Bevölkerungen
Ja,
und
klar. Die weißen, männlichen, gut
genau.
verdienenden Programmierer, die dahinter sitzen und die Systeme entwickeln. Ne? Das Problem sitzt ja auch oft, oder Problem, ja, sitzt ja auch oft vorm Rechner. Ne? Das ist auch so ein Ding.
Genau. Und das steckt da natürlich irgendwie mit drin und das sollte man sich bewusst sein, wenn man sich tiefer mit solchen Modellen auseinandersetzt und sich dann vielleicht wundert, warum der Arzt immer männlich ist und die Krankenschwester immer weiblich in so einem Text. Es gibt große andere Themen sind, glaube ich, diese Frage, wie nehme ich die komplette Gesellschaft mit? Diese ganze Jobverlust-Geschichte, werden wir alle arbeitslos oder werden wir alle durch eine KI ersetzt? Für mich die wichtigste oder spannendste, entscheidendste Frage ist, was macht das mit uns als Gesellschaft? Wie verändert das uns als Menschen? Und wie werden bestimmte menschliche, zwischenmenschliche Grundkategorien und Grundbegriffe durch künstliche Intelligenz verschoben? Also das ist mein persönliches Herzensthema, zu dem ich viel publiziert habe. Meines Erachtens das wichtigste Thema, aus dem sich viele andere Themen auch ergeben. Unter anderem das erste Problem, dieses Voreingenommenheits- und Bias-Problem, ergibt sich unter anderem auch daraus, dass man überhaupt auf die Idee kommt, Entscheidungen über Menschen, zum Beispiel, ob sie einen Job bekommen, ob sie wie in den USA schon gang und gäbe, aus dem Gefängnis freigelassen werden, dass man sowas überhaupt an einen Algorithmus oder an ein KI-Modell versucht zu delegieren. Und
Wie verändert KI denn unser Menschenbild? Mal so direkt neugierig nachgefragt, was wäre deine These?
meine These ist, dass wir ja, dass das Menschenbild technischer wird oder dass Menschen sich zunehmend technikähnlicher verstehen. Man könnte, also man hat meistens sozusagen so ein bisschen so dieses Bild, ja, die KI wird immer menschlicher. Das wirkt immer so durch. Meine Antwort wäre darauf, das liegt nicht daran, sozusagen, dass die KI mehr wird wie ein Mensch, sondern dass Menschen sich selber immer mehr wie Technik verstehen. Und genau, dass wir uns selber immer mehr als sozusagen so durch und durch berechenbare Modelle verstehen und uns diesen computergenerierten Modellen annähern. Das merkt man auch an der Sprache. Gibt es auch viele Studien dazu, wie schon allein die Digitalisierung und das Internet und Social Media und Kommunikation menschliche Sprache verändert und wie sich zwischenmenschliche Erwartungen an Sprache dadurch verschieben. Und das hat man natürlich auch ganz stark jetzt durch so ein Phänomen wie ChatGPT, dass eigentlich fast alle Texte durch ChatGPT durchredigiert wurden, die man im Internet findet. Macht natürlich auch was, wie Sprache generell verwendet wird. Wenn ich
Genau,
jetzt.
und verändert auch den Anspruch an Texte, ne? Kenne ich aus meinem Job, aus meinem akademischen und aus meinem Redakteursjob auch sehr gut, klar.
Genau. Ich komme auch nicht mehr so schnell durch, wenn ich jetzt, weiß nicht, als Student eine Hausarbeit mit 20 Tippfehlern abgebe oder sowas. Da gab es früher vielleicht mal noch ein paar Bonuspunkte oder ein paar Fleißpunkte, wenn ich wenig Tippfehler hatte. Heute ist es einfach so ein Standard, dass die Texte grammatisch fehlerfrei sind und so weiter, was ja vielleicht auch schön ist, also ist jetzt auch nicht. Aber es gibt auch so bestimmte Floskeln und Formulierungen. Es gibt ja diese typischen standardisierten Chat-GPT-Texte, E-Mail-Antworten und ähnliches. Und da geht so ein bisschen Persönlichkeit und Charakter verloren, die Menschen halt auszeichnet. Natürlich haben Menschen immer mit Textbausteinen und sowas gearbeitet. Also gerade wenn man jetzt irgendwie sowas Skalierbares haben möchte, also jetzt irgendwie, ja, so eine Amtskommunikation war jetzt nie besonders herzlich.
Ja.
Aber trotzdem macht das was mit uns, wie wir miteinander sprechen und was wir voneinander auch erwarten. Und genau,
Ja, und
verschiedene.
wir werden uns da dann noch anpassen, ne? Wenn man jetzt manchmal in alten Abi-Jahrbüchern schaut oder so, dann wundert man sich, wie verpixelt die Fotos damals waren. Und heute hat man schon den HD-Anspruch und wie du sagst, ne, wir haben vielleicht auch dann zukünftig ein anderes Verständnis von Texten, Bildern und anderen Inhalten. Ja, interessante These. Also wir verstehen uns technischer. Deshalb brauchen wir auch, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, deshalb brauchen wir auch nochmal die philosophische, kritische Rückfrage, was ist eigentlich unter Begriffen wie Denken und Intelligenz zu verstehen, ne, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Das ist auf jeden Fall spannend und wichtig. Du hattest auch darüber gesprochen, wichtiges soziales Thema ist auch alle mitzunehmen, also Stichwort digitale Inklusion auch. Wo fängt man denn an, wenn man neu beim Hype dabei ist oder sich aufschlauen möchte zum Thema KI? Man kann dein Buch lesen. Viele haben sicherlich bei ChatGPT, weil es so ebenso niedrigschwellig ist, auch mal was eingegeben. Was ist so ein guter Weg über die Praxis, über die kritische Distanz, über das Staunen? Was für eine Haltung sollte man da einnehmen aus deiner Perspektive?
Alles von dem Gesagten würde ich, ich glaube, erstmal ist es wichtig, persönlich so eine gewisse Offenheit dem Gegenüber zu haben. Also was nichts bringt, ist, sich in sein stilles Kämmerlein zu verschließen und denkt, hoffentlich zieht das alles an mir vorbei. Und das
Oh
wird
ja.
passieren. Das heißt, irgendwie, wir sind sowieso gezwungen, uns dem irgendwie zu stellen. Also kann ich das vielleicht auch mit ein bisschen Optimismus und mit ein bisschen Neugierde und ein bisschen Tatendrang tun. Dann macht das nämlich mehr Spaß. Und da gehört, glaube ich, alles dazu. Vor allem, glaube ich, ist erstmal ausprobieren wichtig. Gerade auch dazu gehören so Tools wie ChatGPT. Jetzt widerspreche ich mir natürlich, weil ich sage, es ist nicht sehr energieeffizient, das zu nutzen, aber natürlich gehört es trotzdem auch dazu, einfach ganz viel einfach damit rumzuprobieren, um zu verstehen, was das überhaupt ist, was das tun kann und wo ich das für mich sinnvoll einsetzen kann und wo nicht. Auch das ist ja, das wird manchmal so unterschätzt, alle erwarten dann immer diese Antworten und was kann ich damit alles tun? Es ist manchmal ja auch ein Learning zu sehen, nee, das kann das Tool nicht, dann weiß ich,
Genau. Da kann ich es mir sparen und spare damit auch CO2 und Strom und alles. Ja, genau. Ja, das ist interessant, weil oft versteht man unter Kritik ja so ein bisschen so ein nörgelndes, distanziertes über etwas sprechen. Aber interessant, dass du jetzt eben nochmal sagst, nein, eigentlich gibt es auch eine Form von kritischer Neugierde, mit der man die Dinge und auch einer pragmatischer, praktischer Neugierde, ne, mit der man die Dinge erstmal ausprobieren muss und kann und sollte. Stichwort digitale Ethik. Es braucht ja auch irgendwie Leitplanken politischer Natur, werthafter kultureller Natur. Wie entwickelt man so eine digitale Ethik oder was gibt es da? Ich meine, es ist ein Riesenfeld, aber was gibt es da für interessante Ansätze? Kommt das aus der Theorie, gerade aus der großen Ethiktradition der Philosophie oder sollte man da auch eher von praktischen Problemen ausgehen? Wenn du noch einen Buchtipp hast, packen wir den natürlich gerne in die Shownotes, aber...
Ich tue mir sehr schwer. Ich tue mir mit diesem Begriff digitale Ethik sehr schwer. Ich weiß, dass rauf und runter diskutiert wird. Ich verstehe nicht so ganz, was das sein soll. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, was man unter Ethik versteht. Also erst definitiv, ich bin bei dir, wir brauchen politische Leitplanken. Wir brauchen auch gewisse Rahmenbedingungen, wie wir KI nutzen wollen, die im Idealfall von der Politik vorgegeben werden. Das würde ich eher unter diesem Stichwort Regulierung fassen oder sozusagen vielleicht gesetzgeberische Regulierung. Wir haben ja in Europa den European AI Act zum Beispiel.
Genau.
Gibt auch viele Unternehmensinitiativen. Viele Unternehmen geben sich interne Richtlinien. Das könnte man natürlich schon sagen. Und so wird der Begriff meistens ja auch verwendet, dass das ethische Rahmenbedingungen sind, die sich vielleicht Unternehmen selbst setzen, aus so einer Unternehmensethik heraus. Was es gesellschaftlich genau bedeutet, wir entwickeln jetzt eine Ethik für uns als Gesellschaft eine digitale Ethik, da tue ich mir immer sehr schwer, zumindest wenn ich als Wissenschaftler oder als Philosoph spreche, weil Ethik für mich eher so... Also ich hab eher so das antike Verständnis von Ethik als Ethik ist etwas, das mich zu einem guten, gelungenen Leben führt. Also Ethik ist erstmal was sehr Individuelles, Persönliches, das jeder mit sich selbst ausmachen muss. Also was, wenn man so ein Verständnis von Ethik hat, nicht funktioniert ist, wir bauen uns eine Ethik oder noch schlimmer, irgendwelche Philosophen bauen uns eine Ethik und wir halten uns dran. Und das war immer so... Das, wogegen ich am meisten gekämpft habe, war, ja, du bist doch Philosoph, was soll ich denn tun?
Genau, was soll ich denn sagen? Sag mir, du hast doch nachgedacht, gib mir mal eine Regel vor, sag mir mal was. Okay, und du würdest eher sagen, nee, zurück zur antiken Tugendethik.
Genau, so funktioniert das nicht, denk selber nach. Wir können gerne gemeinsam ins Nachdenken kommen, aber was du für dich persönlich für richtig hältst oder nicht, das kannst im Endeffekt nur du selbst wissen. Und dann ist es auch eine durchdachte Position. Vielleicht können wir sagen, nur dann ist es auch tatsächlich ethisch, sozusagen, wenn das von dir aus innerer Überzeugung geschieht. Nicht, wenn du einfach das tust, was ich dir sage, weil ich es für richtig halte. Das war sogar sehr, sehr unreflektiert. Also sozusagen, wir brauchen gerade sozusagen eine bewusste Entscheidung, sozusagen ein bewusstes kritisches Nachdenken muss immer sozusagen selbst kommen. Ich brauche kritisches Urteilsvermögen.
Auf jeden Fall.
Klammer auf, auch zu dieser vorherigen Frage, was brauchen wir? Wir brauchen in unserem Bildungssystem kritisches Urteilsvermögen. Das muss gestärkt werden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das macht man meistens nicht, indem man über Technikethik als technische wissenschaftliche Disziplin redet, sondern das macht man, indem man Menschen, sei es Schülerinnen und Schüler oder sei es Erwachsene, mit Geschichte, mit Kulturen, mit Kunst, mit anderen Ideen konfrontiert, anhand derer man lernt, kritisch zu sein. Klammer auf, Kritik heißt eigentlich, Unterscheidungen treffen zu können. Also das bedeutet es im Wortsinne. Genau, ist eigentlich nichts Negatives. Genau, das lernt man dadurch in der Abgrenzung von den Gedanken von anderen oder in der Auseinandersetzung damit.
Das, ja, schön.
Das brauchen wir im Bildungssystem.
Ja. Danke nochmal für den Hinweis. Ne? Kritik von Kriterien schneiden heißt eigentlich, ne, Dinge zerteilen und neu anordnen zu können erstmal und nicht Dinge von oben herab bewerten zu können. Genau. Ja, interessant. Also digitale Ethik, besser eigentlich digitale Mündigkeit, würdest du sagen. Genau. Wenn du sagst, es geht vom Einzelnen aus, hätte ich jetzt natürlich kritisch zurückgefragt, gut, dann darf derjenige aber kein konsumistischer, egoistischer Einzelner sein, sondern muss natürlich auch keine Ahnung, einen Anspruch haben, auch was heißt das, ein guter Mensch zu sein, ne?
Für die egoistischen sozusagen Konsumenten, für die haben wir ja noch ein Regelwerk sozusagen. Für die haben wir ja Regulierung im Idealfall. Für die haben wir auch in anderen Bereichen eine Gesetzgebung.
Okay, aber der Antrieb sollte sozusagen vom mündigen Subjekt selbst ausgehen, ganz aufklärerisch.
Wir können auch, also wir können ja auch, was ja im Bereich von KI mindestens genauso wichtig ist, ist auch sozusagen die Unternehmensperspektive einnehmen. Also man es kann durchaus auch so eine Unternehmensethik geben. Auch Unternehmen haben ja Werte, auf denen basierend sie agieren, sozusagen, und für die sie stehen. Das ist nicht immer nur Gewinnmaximierung, schon gar nicht ich sag mal, bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Es sind da häufig viele andere Werte dabei. Das heißt auch, natürlich kann auch ein Unternehmen eine gewisse Ethik entwickeln, und muss sich natürlich auch Fragen stellen, wie gehe ich mit der Digitalisierung um? Und wenn man das dann als digitale Ethik bezeichnen möchte, ist das natürlich vollkommen legitim. Da ist es sicher auch wichtig, diese Fragen zu stellen. Wie wollen wir als Unternehmen mit bestimmten Herausforderungen umgehen?
Ja, interessant. Wir sind schon bei unserem dritten Punkt, ganz automatisch, ne, nach der Ökologie und Sozialem sprechen wir schon über eben verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auf Englisch heißt das Ganze Governance und das ist das G in ESG, in diesem dreiteiligen Nachhaltigkeitsbegriff. Genau. Also Ethik spielt schon, wenn man KI im Unternehmen effizient nutzen, implementieren will, da spielt Ethik schon eine Rolle. Da braucht man schon eine Richtlinie, würdest du sagen.
Ja, definitiv. Man muss sich als Unternehmen ja auf etwas verständigen, wie man miteinander umgehen möchte, wie man bestimmte Themen angehen möchte und wie bestimmte Themen im Einklang mit unserem eigenen Wertverständnis, wofür wir als Unternehmen stehen und was wir nach außen repräsentieren, stehen. Genau. Und das bezeichnet man gerne als eine Unternehmensethik, also auch vollkommen legitim. Da sollte man sich gerade hinsichtlich von KI natürlich Gedanken machen. Das kann ganz verschiedene Aspekte umfassen, was das bedeutet. Also sind ja verschiedene Verhältnisse, in denen Unternehmen stehen. Ich habe ein Innenverhältnis zu meinen Mitarbeitenden. Wie nehme ich die mit? Wie mache ich die fit für den digitalen Wandel? Wie sorge
Ja,
ich,
wichtige Frage.
genau, wie sorge ich dafür, dass meine Mitarbeitenden diese digitale Mündigkeit haben? Das ist natürlich erstmal vielleicht irgendwie aus so einer Verantwortung für Mitarbeitende heraus. Ist aber natürlich auch ein ökonomisches Interesse dabei, weil natürlich meine Mitarbeiter das auch verstehen müssen, was dort passiert. Meine Teams das verstehen müssen, wenn ich damit irgendwie umgehen kann. Genau, also das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, wie stelle ich sicher, dass ich keinen Unfug treibe mit Kundendaten oder dass ich also im Außenverhältnis, zum Beispiel im Umgang mit Kunden oder mit Individuen, mit denen ich vielleicht auch indirekt zu tun habe als Unternehmen. Wie stelle ich sicher, dass dort alles sozusagen im Einklang mit meinen eigenen Werten passiert? Klammer auf, und natürlich auch im Einklang mit geltenden Gesetzen. Also das ganze Compliance-Thema. Also
Genau, auch eben wichtig, ja.
ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Brocken. Gerade jetzt der schon angesprochene European AI Act, gerade, ich weiß nicht genau, wann der Podcast gesendet wird, aber gerade frisch auf Unternehmen zugerollt ist, genau.
Ja.
Sich jetzt wahrscheinlich so in den nächsten Monaten seine eigene Dynamik entfalten wird. Genau.
Ja, interessant. Ihr habt auch vor kurzem das AI Impact Lab gegründet, was sich eben genau mit solchen Fragen auch beschäftigt, also mit ethischen Fragen im Unternehmenskontext, ne, wie es darum geht, KI effizient umzusetzen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was da der Antrieb und was da die Ziele sind oder das konkrete Angebot vielleicht auch als ein Unternehmen?
Sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz, also gemeinsam mit einem Juristen zusammen, genau, habe ich ein Institut gegründet für KI-Compliance. Wir nennen das das AI Impact Lab, weil wir Compliance ein bisschen anders denken wollen, als es im Zusammenhang mit dem AI-Act meistens geschieht. Gerade wenn man so auf LinkedIn viel unterwegs ist, liest man viel Klagen und Stöhnen über den AI-Act, und das ist so ein Bürokratiemonster und das ist alles so furchtbar und
Genau,
alles.
verhindert Innovationen und alles, ne? Ist zu stark reguliert, da kann man gar nichts mehr entwickeln und all solche Dinge, genau.
Und dem wollten wir was entgegensetzen, weil das eigentlich nicht stimmt, meines Erachtens. Also ich finde, bin kein Fan des AI-Acts, also in jeder Einzelheit. Also man kann sicher über jeden einzelnen Paragraphen schimpfen, dass da viel Vagheiten und Ungenauigkeiten drinstehen. Klammer auf, angefangen, dass immer noch unklar ist, was genau ein KI-System sein muss, was ein KI-System ist, das eigentlich reguliert werden sollte. Aber gleichzeitig steckt in dem AI auch viel Spannendes und Gutes drin und da steckt auch eine Chance zur Innovation drin. Gerade diesen Punkt, dieser berühmte Artikel 4 der KI-Kompetenz, also
Ja, stimmt.
Unternehmen sind verpflichtet, sogenannte KI-Kompetenz aufzubauen, wenn sie KI einsetzen wollen. Das ist an sich, glaube ich, nichts Dummes oder nichts Verkehrtes. Also könnte sogar sagen, dass Unternehmen, die das nicht tun wollen, vielleicht irgendwie durch das Gesetz vielleicht einen gewissen Stupser bekommen, sich doch mal damit zu befassen, weil es ihren Business Case oder ihr Geschäftsmodell nachhaltig verändern wird in Zukunft. Und also sozusagen so, das finde ich jetzt persönlich erstmal nicht schlimm. Man muss es aber richtig verstehen und man muss es halt richtig für sich nutzen. Ich sagen.
KI-Kompetenz würde aus deiner Perspektive eben auch heißen, nicht nur die Tools benutzen zu können, sondern auch ja, eine ethische Haltung dazu zu haben, kritisch darüber nachzudenken, souverän und mündig zu werden.
Genau.
Ja.
Das ist auch genauso gedacht von den Machern des AI-Acts, dass das mit impliziert ist, dass gerade Menschen, die im Unternehmen in verantwortungsvollen Positionen, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen müssen und dafür KI einsetzen wollen, zumindest auch über gewisse Gefahren und Probleme von KI informiert sein müssen und wissen müssen, wie sie diese minimieren können. Ein Beispiel, das schon angesprochene Problem der Diskriminierung oder der Voreingenommenheit. Wenn ich in der Personalabteilung arbeite und meine Bewerbung mit Hilfe von der KI durchsehen lasse und vorauswählen lasse, dann sollte ich mir dessen bewusst sein, dass das bestimmte Probleme mit sich bringen könnte. Und wo vielleicht gute Bewerberinnen und Bewerber aussortiert werden, weil sie den falschen Nachnamen haben oder das falsche Alter oder wie auch immer. Heißt nicht, dass das nicht auch ohne KI passiert, viel zu oft, aber durch KI wird sowas sehr schnell systematisiert und skaliert sich sehr schnell hoch. Und dessen sollte ich mir bewusst sein, wenn ich sowas einsetze als Unternehmen. Im ureigenen Unternehmensinteresse, nämlich die besten Bewerberinnen und Bewerber für mich zu finden. Genau, und da könnte man, wenn man das richtig versteht, ist halt der AI-Act auch ein Stups in so eine Richtung, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wenn
Ja,
man
spannend.
sich eh schon getan hat, wenn man schon getan hat, dann passiert auch nicht so viel.
Ja, spannend. Auch ein Denkanstoß letztendlich, ne? Auch ein philosophischer Denkanstoß. Da kommt man plötzlich von Mustererkennung und Algorithmic Bias, über den wir gesprochen haben, ganz schnell zu, ja, diskriminierungskritischen Theorien, Schriften, Überlegungen und so. Ja, und sich das alles draufzuziehen, ist sicherlich auch im unternehmerischen Kontext interessant. Sebastian, vielen Dank. Wir haben eine Tour de force, wie man so schön sagt, gemacht vom allgemeinen Begriffen, wo man sicherlich immer noch viel auch in deiner Einführung gut nachlesen kann, also von den konkreten technischen Funktionsweisen über Begriffsunterscheidungen, auch was KI angeht, dann hin zum ökologischen, über die Energieeffizienz und was man da eben tun kann. Besonders interessant fand ich, was man da auch als Informatiker tun kann, was es für ein Beitrag sein kann, wenn man Code schlank gestaltet und dadurch Energie einspart. Über das Soziale haben wir gesprochen, über digitale Ethik und ob die überhaupt sinnvoll ist. Du bist da kritischer und setzt ganz aufklärerisch auf das mündige Subjekt und auf auch die Befähigung von Menschen, da kritisch dann teilzunehmen und kritisch Dinge auszuprobieren. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Und ja, jetzt zum Schluss nochmal Governance, also nochmal im engeren den unternehmerischen Kontext, über den wir gesprochen haben. Und ja, dir vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, dir vielen Dank, Nikolas.
Schön, dass du dabei warst und alle weiteren Infos packen wir natürlich in die Shownotes zu dir, vielleicht wenn du noch einen Buchtipp hast oder solche Dinge und auch ganz gern zum AI Lab.
Super.
Also,
Danke.
mach's erstmal gut. Bis bald.
Bis bald.
Ciao. Ja, das war's schon wieder für heute. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, jetzt selber ein bisschen mehr mit KI-Tools zu machen und auszuprobieren. Oder eben ein bisschen weniger, weil das Ganze, wie wir gelernt haben, doch auch sehr energieintensiv ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und neugierig und kritisch ganz viel auszuprobieren, um eben KI verantwortungsvoll und nachhaltig nutzen zu können. Wie immer habe ich euch alle Infos zu dieser Folge in die Shownotes gepackt und eine leicht gekürzte Version des Interviews mit Sebastian findet ihr auch wie immer auf meinem Blog. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, veröffentliche ich da demnächst auch nochmal eine Rezension seines, wie gesagt, sehr empfehlenswerten Buchs KI zur Einführung, erschienen im Junius Verlag in Hamburg. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge genau erscheint, könnt ihr den Podcast natürlich auch gerne abonnieren auf Spotify und anderswo, damit ihr benachrichtigt werdet. Und lasst mir auch gern eine gute Bewertung da oder einen kritischen Kommentar, wie ihr möchtet. Also, macht's gut, bis bald. Ciao.